Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben für das Neueste aus der Welt des Films. Und wir beginnen gleich mit einem sehr aktuellen Thema. Einem Dokumentarfilm über das Verhältnis der amerikanischen Gesellschaft zu ihrem Militär. Welche Traumata das auslösen kann und wie alleingelassen sich Mitglieder der US Army mitunter fühlen, das hören wir gleich. Ein geheimes Militärtestgelände der US Army im Bundesstaat Utah ist der Schauplatz des deutschen Dokumentarfilms The Gate, ein Leben lang im Krieg vom Regieduo Jasmin Herold und David Michael Beamish. Das Militär testet dort vor Ort seit Jahrzehnten chemische Waffen und auch Atomsprengkörper. Vor Ort leben im Grunde nur die Soldaten und ihre Angehörigen, viele von ihnen traumatisiert durch ihre Einsätze im Ausland fürs US-Militär. Einigen von ihnen folgen die deutschen Filmemacher, auch dabei Kevin Baschling, ein Vater, dessen Soldatensohn in der Wüste Utah spurlos verschwunden ist.
I trained at Dugway Proving Grounds. It's an interesting place. The base itself is small, the open area is wide and the conspiracy theories abound.
I don't like it, but there's really nothing I can do about the Dugway Proving Grounds.
Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm The Gate, ein Leben lang im Krieg, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen ist. Und vor der Sendung konnte ich mit den beiden Regisseuren über ihren Film sprechen und habe die beiden erst einmal gebeten, uns, die diesen Ort ja nicht kennen, diese geheime militärische Testanlage Dugway in der Wüste Utahs zu beschreiben.
Also die Dugway Proving Grounds, das ist eine Militäranlage, die so 120, 30 Kilometer von Salt Lake City entfernt ist. Und das ist mitten in der Wüste. Und es ist eine Anlage, wo ausschließlich Militärpersonal lebt, also nur Soldaten und Ausbilder und auch Menschen, die dorthin kommen, um ausgebildet zu werden. Das sind auch Soldaten. Und der Zweck dieser wunderschönen Einrichtung ist es, verschiedene Substanzen, sprich Biogas, Anthrax, chemische Kampfstoffe dort in der Wüste zu testen und die Soldaten für den Krieg von heute und auch von morgen vorzubereiten.
In Dugway ist ein großes Gebiet. Es ist wie groß Rhode Island.
Und wie schafft es jetzt ein Regie-Team aus Deutschland, auf diesen Ort aufmerksam zu werden? Man muss denn auch schon suchen, um dieses Dugway zu finden.
Ja, man sucht Dugway, aber man findet ihn nicht. Also es ist das Interessante an Dugway, weil Dugway ist zwar genau diese Militäranlage, die ich soeben beschrieben habe, aber man kommt dort nicht rein. Und Dugway ist auch das ganze Gebiet drumherum. Aber wie findet man, wie kommt man auf so einen Ort und kommt darauf, daraus einen Film machen zu wollen, das ist eigentlich eine relativ einfache Antwort, beziehungsweise sind es zwei Antworten. Also zum einen habe ich persönlich eine totale Obsession mit abgeschotteten Orten und auch Orten, die wie eine Art Glasglocke fungieren. Also da, ich finde immer unter Extremsituationen zeigt sich so die Conditia humana ad extremum, also extrem viel kristallisiert sich da raus. Und das im Hinterkopf hatte ich damals, als ich nach einer neuen Filmidee oder als wir nach einer neuen Filmidee gesucht hatten. Und dann kam ich zufälligerweise auf die News-Stories über Joseph Buschling. Das ist ja der junge Soldat, der in der Wüste von Dugway verloren gegangen ist. Und durch diese Geschichte hat sich das dann sozusagen alles wie so eine Perlenkette dann miteinander verbunden und aufgereiht.
Das stimmt. Also Sie haben mehrere Protagonisten, die alle irgendwie mit Krieg und Militär verbunden sind. Da ist der Militärseelsorger dabei, Soldaten mit posttraumatischer Belastungsstörung und eben Kevin Buschling, also der Vater des verlorenen Soldaten. Mit ihm beginnt und endet der Film. Er ist ja so die Klammer. Was repräsentiert er denn in diesem Kaleidoskop von Personen, die Sie letztendlich porträtieren?
Er ist eigentlich so eine personifizierte Metapher des verlorenen Lebens. Also das Leben, das man verliert, wenn man solche Traumata wie diese Männer, die wir in dem Film erleben. Also er ist so eine personifizierte Metapher dieses verlorenen Lebens. Also was bleibt, wenn der Krieg vorbei ist? Also der Film beginnt ja eigentlich auch dann, wenn alle anderen Antikriegsfilme schon längst zu Ende sind. Also, und das war so eine Frage, die mich interessiert hat. Und wie gehen eigentlich diese Männer und diese Menschen damit um, mit diesen Kriegserfahrungen? Und Kevin ist tatsächlich so eine Klammer. Also er sagt ja dann auch an einer Stelle, ja, der ist verschwunden, das ist denen vom Militär egal, wir suchen uns dann einfach einen neuen. Es kommen ja ganz viele wieder aus der Schule und dann ersetzen wir den. Und das ist ja das, was mit den Männern, mit den anderen Männern, die wir sehen, ja auch geschehen ist. Die sind ja austauschbar und bleiben dann mit ihrem eigenen inneren Krieg ja zurück.
Das ist es ja, nicht wahr? Also obwohl diese Figuren dann doch sehr unterschiedlich sind, ihre Protagonisten. Sie haben ganz andere Bezüge zum Militär, zum Krieg. Könnten Sie sagen, obwohl diese Menschen so unterschiedlich sind, ihre Schicksale, auch das Lebensalter ungefähr, dass die Menschen was Gemeinsames haben? Ist es Trauma? Ist es das große Wort Trauma?
Ja, genau. Und alle die Protagonisten haben ein Trauma. Und die Frage ist, wie kann man mit einem Trauma leben?
Ja.
Ein Vorgehen.
Es ist, denke ich, auf alle Fälle Trauma. Es ist natürlich auf der Oberfläche, ist es der Ort. Also alle sind ja um Dugway herum platziert. Also Dugway ist ja wie dieses Epizentrum. Es ist, denke ich, auf jeden Fall Trauma. Und es war einfach auch so ein Wunsch, in einer Art Kaleidoskop, die unterschiedlichsten Auswirkungen des Krieges auf diese Menschen zu zeigen. Also das Opfer, aber auch der Täter. Und der Täter ist aber gleichzeitig auch Opfer. Und also diese Schwarz-Weiß-Linien, dieses Koordinatensystem, was wir uns ja immer gerne alle wünschen, die Welt ist schwarz und weiß und es ist gut und böse, das gibt's ja so nicht. Und das war eigentlich so das Anliegen, das aufzuzeigen, dass am Ende eines jeden Krieges gibt es nur Verlierer.
Obwohl einige Männer wirklich leiden, könnte man ja sagen, ich schneide mich weg von dieser Welt des Militärs. Und was ich vielleicht durch diesen Film auch gelernt habe, dass gerade die Beziehung zum Militär, vielleicht auch durch den Ort, etwas ist, was diese Menschen nicht abschütteln können. Also sie bleiben irgendwie immer Teil dieses Apparats, auch des Krieges, den sie erlebt haben. Sie können nicht wirklich weg.
Sie können tatsächlich nicht weg von dieser Welt des Militärs, weil sie sind ja in dieser Welt aufgewachsen. Also zum einen ist es ein Kreislauf, es ist auch so eine Art Familientradition, also eigentlich auch ein transgenerationales Trauma, weil die meisten dieser Männer kommen aus Militärfamilien und es sind aber auch alles Menschen, die aus sehr einfachen Verhältnissen kommen und die in den USA sonst keinerlei Möglichkeit gehabt hätten, in irgendeiner Art und Weise eine berufliche, überhaupt einen Beruf oder eine berufliche Karriere einfach zu bekommen. Und das Militär ist da natürlich, es ist ein bisschen so eine Rattenfängersituation. Also die greifen sich natürlich diese Leute gerne ab und sehr, sehr jung, also oft mit 18, ja. Und mit 18 bist du ja gerade dabei, dich überhaupt in der Welt zurechtfinden zu wollen. Und das ist natürlich perfekt für das Militär. Dann werden diese Leute geformt und trainiert und die kennen nichts anderes. Dann, also Shane ist, glaube ich, nach wie vielen Jahren? Nach 25 Jahren wird er dann ins Zivilleben entlassen und er kann nicht damit umgehen. Und weiß nicht, was er tun soll. Und das Einzige, was er weiß, ist einfach seinem Sohn das weiterzugeben, wie man dann die Waffen putzt und damit umgeht. Und das ist aber auch nichts anderes hier in Deutschland. Ja, das ist ja, also es ist zwar ein Film, der in den USA spielt, aber es ist meiner Meinung nach auch ein sehr universelles Thema. Also in Deutschland ist es ja genau das Gleiche. Also in Deutschland gehen auch viele Menschen, die sonst keine Perspektiven hätten, zum Bund. Es ist nicht anders. Und die Behandlung der Traumata der Soldaten hier in Deutschland ist ähnlich wie dort, also in der Grauzone, und man will da eigentlich gar nicht drüber sprechen.
Ich spreche weiterhin mit den beiden Regisseuren Jasmin Herold und Michael David Beamish über ihren Dokumentarfilm The Gate, der jetzt in den Kinos zu sehen ist. Wie schwer ist es Ihnen eigentlich gefallen, so nah an diese Menschen heranzukommen? Das ist ja, glaube ich, die eigentliche Arbeit, ein Vertrauen aufzubauen, dass da plötzlich eine Kamera da ist. Das verändert ja auch eine Art und Weise der Interaktion. Wie lange muss man da arbeiten in Utah, damit diese Menschen sich auch öffnen?
Meistens sind wir hier in Deutschland, weil es gibt Covid. So wir haben mit unserer Protagonistin zweimal pro Woche Zoom gemacht. Und wir haben unserer Protagonistin telefoniert. So, und das, actually, Covid war gut für uns, ne?
Also insgesamt haben wir 5 Jahre an dem Film gearbeitet. Wir haben, wie Michael gerade schon sagte, unglaublich lange, regulär, jede Woche bis zu 2 Stunden mit jeweils den Protagonisten telefoniert, gezoomt, gesprochen. Es war sehr schwierig. Also Shane hat gesagt, er möchte nicht im Film sein. Der Kontakt blieb aber und wir haben gesagt, okay, das obliegt natürlich dir und nicht, ist nicht an uns, ob du daran teilnehmen möchtest oder nicht. Und dann hat sich aber so peu à peu das Vertrauen aufgebaut und ja, es war auf jeden Fall ein langer Weg, aber ich glaube, also was für mich wichtig ist, es sind Protagonisten, aber es sind in erster Linie Menschen. Und dass man sich auf Augenhöhe begegnet und was ich ganz wichtig finde, so unterschiedlich die Lebenswelten auch sind, mit denen man als Dokumentarfilmer zu tun hat und so unterschiedlich die Menschen auch sind, man muss sie, für mich ist es wichtig, dass man jeden dieser Menschen, mit dem man zusammenarbeitet, in einer gewissen Art und Weise liebt. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und dass man wirklich miteinander auch so eine Art Austausch hat. Und es ist eine sehr merkwürdige Beziehung. Also man ist so, hat eine Freundschaft miteinander, aber auch keine Freundschaft. Und ich glaube, das ist so der schmale Grat, den man immer wieder versucht auszubalancieren. Und ich glaube, was auch hilft, ist, wir sind beide aus Arbeiterfamilien. Ich komme aus einem bayerischen kleinen Dorf. Also wir sind in einer Großfamilie aufgewachsen und der Onkel war die ganze Zeit zugegen. Also jeden Tag war er auch beim Bund. Und mein Großvater war natürlich auch Soldat im Zweiten Weltkrieg und da wurde nicht gesprochen, aber also man sprach überhaupt über gar nichts. Also der Onkel sprach auch über seine Tätigkeiten nicht beim Bund. Und bei Michael, der ja Kanadier ist, ist die Sache eigentlich ähnlich. Also man sprach nicht über das Erlebte im Krieg, aber man hat gesehen, dass es was mit den Menschen macht. Und ich glaube, das ist vielleicht, das war auch so im Hintergrund eine unbewusste Anziehungskraft vielleicht, sich mit so einer Thematik auseinanderzusetzen.
Ein Protagonist ist dennoch etwas anders. Er sticht heraus unter diesen Soldaten und Militärangehörigen der US Army. Es ist ein Japaner, ein Mann, der die Atomabwürfe auf Hiroshima erlebt hat, im Bauch seiner Mutter als Fötus. Sie weben ihn sehr intelligent herein in diesen Film. Was ist das für eine Person und welche Funktion hat er für Sie in dem Film?
Also für mich ist er so ein bisschen, er hat so eine vielschichtige Position. Also zum einen ist er wie Cassandra, die Seherin, auf die niemand hören möchte, weil er hat es durchlebt. Er weiß, was Krieg mit den Menschen macht, welche Folgen der Krieg hat, welches Leid er bringt. Und gleichzeitig ist er auch jemand, der die Geschichte, den Kreislauf der Geschichte schließt. Also es ist ein bisschen so ein Paradoxon. Also was ich damit meine ist, er hat zwar unbewusst, wie Sie schon sagten, als Fötus, das miterlebt, danach die Folgen miterlebt. Dann aber ist er genau in diese Gegend gezogen, wo die damalige Crew, die Little Boy, also die Bombe über Hiroshima abgeworfen hat, trainiert hat, hingezogen. Und sagt dann selber sogar, als er dem Colonel mal die Hand schüttelt, der die ganze Mission damals angeführt hat, die Bombe über Hiroshima abzuwerfen, und sagt zu ihm, ja, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte es genauso gemacht wie Sie. Ich hätte es auch meinem Land gedient. Und das fand ich hochinteressant. Also da verschwimmt diese Linie auch, und das fand ich wahnsinnig interessant. Also die Umstände, in denen man auch aufwächst, wäre er in den USA gewesen, hätte er es auch gut geheißen, und andersrum hätte er es auch gut geheißen. Das fand ich wahnsinnig interessant. Und für mich ist er ein bisschen so, er ist für mich so ein bisschen eine tragische Figur. Also einerseits, wie ich schon sagte, so diese Seherin wie Cassandra und auch so ein bisschen dieses, der Kreislauf der Geschichte. Ich will jetzt Hegel nicht bemühen, aber der schließt sich und es beginnt und endet in Dugway im Prinzip auch. Also in Dugway wird der Krieg geprobt und dort endet er auch und dort ist sogar das Opfer dieses Krieges, wenn man es auf einem Meta-Meta-Level sehen.
Ich hatte ja schon gefragt, dass es sicherlich nicht so leicht war, ein Verhältnis mit diesen Figuren aufzubauen. Wir haben gehört, Covid war dazwischen. Aber wie leicht ist es dort überhaupt zu drehen? Ich meine, ich höre US Army und ich kann mir vorstellen, die sind gar nicht so froh, wenn da irgendein Kamerateams rumläuft und filmt, wenn es eben so militärische Anlagen sind, wo ja auch Dinge gemacht werden, die vielleicht nicht die Öffentlichkeit sehen sollte.
Nee, das war, also tatsächlich ist Dugway ja auch im Film so das dieses unsichtbare Schloss, ja, wie bei Kafka. Also man kommt da nicht so richtig ran, man sieht es auch nicht. Also es wappert immer so. Das System wird immer genannt, aber man sieht es nicht. Und tatsächlich ist es auch so. Also man kommt da nicht hin. Also das was man sieht das einmal im Film, als Steve in die Weite deutet und dann sieht man da die Mustangs, die wilden Pferde, und dann im Horizont sieht man da sowas wabbern und das ist Dugway. Und das ist, und wenn man so auf dieses Tor fährt, ne, das haben wir ja auch noch, das ist so der Eingang von Dugway. Aber man kommt nicht rein, man ist so wie der Landvermesser und man cruist da so rum, und selbst wenn man am Zaun lang cruist, also ich bin ja immer so ein bisschen arg impulsiv, da waren auch überall Schilder so: keine Bilder erlaubt, keine Kamera, keine Fotos. Sofort, sie werden sofort erschossen. Und ich sagte so zu Claire, unserer Kamera: get the camera out, we have to film around the fence. Und Michael so: bist du verrückt, da sind überall Drohnen. Und wir hatten auch gehört, also dass Leute, die einfach nur, also viele Leute fahren da raus, um die Mustangs zu sehen, weil da so viele wilde Pferde sind. Und das ist so dieses romantische Western-Szenario mit den Bergen. Und man sieht da ganz viele Touristen. Und da sind schon ganz viele Leute auch verhaftet worden von Dugway, nur weil sie die Mustangs irgendwie fotografiert wollen. Und ich so: get the camera out, you have to film. Und Claire ist auch so: ja. Und dann so: you two crazy women, are you totally nuts? Und dann so: but it would be so nice. Und so, ja, und es war tatsächlich nicht so, also es war einfach und nicht einfach, weil Gott sei Dank Shane gesagt hat: okay, da könnt ihr lang und da könnt ihr lang, aber bitte nicht zu nah an die Gegend, weil dann habt ihr echt ein Problem, und dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt. Und einmal hatten wir sogar ein Problem, ne? Mhm. Ah ja, stimmt, einmal hatten wir sogar ein Problem. Einmal hatten wir ein Problem, dass plötzlich wir von 30 Soldaten umringt worden sind und die Gewehrläufe irgendwie auf uns, oder vielmehr auf dich und Claire. Ja. Ich war irgendwo anders. Ich war in einem Hangar, genau. Ich war in irgendeinem Flugzeughangar, und auf einmal höre ich Michael: Jasmin! Und ich so: ja. Und so: can you come over? Und dann die Kamerafrau Maike von 30 Soldaten umringt, und ich so: hi guys, how's it going? Und dann war das alles so ein bisschen, konnte man das alles deeskalieren, aber ja, das war so das Einzige. Das war so das Einzige eigentlich. Aber man muss schon wirklich aufpassen.
Ihr Film ist ja sehr offen gestaltet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da am Ende wirklich alles auserzählt ist. Sie begegnen den Figuren, den Protagonisten, und dann gehen sie wieder. Wir kriegen so ein Flashlight, könnte man sagen, auf diese Existenzen. Und am Ende, so viel ich jetzt auch nochmal neu erfahren habe durch Ihre Ausführungen, mir kamen diese Menschen alle sehr allein vor. Und das in einem Amerika, das ja für die Veteranen einen eigenen Feiertag hat und so weiter. Man hat ja das Gefühl, da ist immer jemand, der ihnen hilft. Aber sind diese Männer, und das sind ja alles Männer, im Grunde vergessen?
Also ich denke schon, ja. Also dieser Veteranentag, und auch selbst wenn man in kleine Städte fährt, sind ja auch Skulpturen, Veterans und alles Mögliche. Das ist alles meiner Meinung nach fake. Es ist alles eine riesengroße Show. Also die Männer, also in unserem Fall Männer, aber natürlich sind das auch Frauen, die dort dienen, die in der Armee dienen, aber in unserem Fall sind es die Männer. Die sind tatsächlich alleine gelassen. Also die versuchen Tag für Tag sich den Herausforderungen des Alltags auseinanderzusetzen und mit den Traumata das ist sehr schwierig, dort Hilfe zu bekommen. Und ja, sie sind sehr alleine, sie sind sehr isoliert. Also ich meine, natürlich ist Dugway in der Wüste, aber ich denke, die Wüste spiegelt das auch, glaube ich, ganz gut. Also diese Einsamkeit und dieses alleingelassen sein werden, das zeigt sich in der Wüste sehr gut.
Sagen die beiden Regisseure Jasmin Herold und David Michael Beamish über ihren spannenden und auch bildgewaltigen Dokumentarfilm The Gate, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen ist und immer wieder übrigens auch in Anwesenheit der Regisseure gezeigt wird, heute Abend zum Beispiel in Leipzig in der Kinobar Prager Frühling um 19 Uhr. Zeit für einen Debütfilm im Deutschlandfunk Kultur, der Donnerstag in unsere Kinos kommen wird. Tage mit Nadira heißt der Film und die Regisseurin Josefine Fredetzky ist bei mir im Studio. Hallo, guten Tag.
Hallo.
In Tage mit Nadira geht es natürlich um Nadira, eine katarische Tochter eines Scheichs und einen deutschen Chauffeur Daniel, der sie dann durch Deutschland fährt, wenn sie dann ankommt. Wir hören uns mal an, wie die beiden auch miteinander dann sprechen.
Ich habe mich für alles frei entschieden, so wie es von mir erwartet wurde. Bei dir ist alles vorgegeben. Aber in deinem Käfig kannst du machen, was du willst. Also, wer von uns beiden ist freier?
Ein Ausschnitt aus dem Film Tage mit Nadira. Und da hören wir schon die Worte Käfig, Freiheit, das sind die Themen des Films. Aber das ist ja erstmal ein ganz interessantes Paar. Da der deutsche Chauffeur, dort die katarische Prinzessin, könnte man ja sagen. Was hat sie denn an dieser Konstellation gereizt?
Ja, ich hatte diesen Blick ins Schlüsselloch, das war so das Initial, dass ich dachte, ich hätte total Lust, über so eine fremde Welt zu erzählen. Und ein Mitbewohner von mir war Fahrer für einen golfarabischen Clan. Und so bin ich erstmal auf diese Geschichte gekommen. Und dann hat mich gereizt, so von den inneren Welten zu erzählen und die in den Kontrast zu stellen zu den äußeren Umständen. Also äußerlich entsprechen beide Figuren ja dem Stereotyp, die junge arabische Frau, die sich den patriarchalen Gesetzen ihrer Welt unterwerfen muss und der junge Deutsche, der eigentlich gut ausgebildet alle Möglichkeiten hat, aber innerlich ist es genau konträr. Also sie ist viel freier, sie nimmt sich, was sie will, ist sehr rücksichtslos und lebenslustig und er ist eigentlich in einer Krise und ist in seinen eigenen Zwängen gefangen und fühlt sich selber unfrei und man könnte auch sagen, er ist depressiv.
Der Film beginnt ja schon damit, dass diese katarische Familie in Deutschland ankommt. Und sie kommen aus einem ganz bestimmten Grund. Das nennt sich Medizinurlaub ungefähr. Können Sie uns erzählen, was das für... Ich glaube, das gibt es wirklich, nicht wahr?
Ja, das habe ich in der Recherche herausgefunden, dass einige Krankenhäuser, also hier die Herzklinik Leipzig, so eine ganz eigene Etage hat für Medizintouristen und die dort exklusiv behandelt werden. Und so ist es eben auch für diese Familie aus Katar oder überhaupt aus den Golfstaaten oder auch für viele Russen oder was weiß ich. Also aus der ganzen Welt kommen eigentlich Leute nach Deutschland, um sich hier operieren zu lassen, Fett absaugen zu lassen, was auch immer.
Das ist nicht geheim. Also Sie haben von Recherche erzählt. Wie sah die aus?
Ganz unterschiedlich. Also einerseits habe ich mich auf so einen soziologischen Kongress eingeschlichen in Katar und habe mir so die Reise bezahlen lassen. Und habe da so ein Paper abgegeben über Recherche im Film und habe darüber einen Vortrag gehalten. Und dann konnte ich da 2 Wochen in Katar recherchieren und habe Kontakte genutzt, um in diese Kreise zu kommen, in den Palast von der Prinzessin.
Spricht man dann mit Ihnen? Also wenn Sie dann so nah rankommen, sind Sie dann auch ein gern gesehener Gast, den man sich öffnet?
Also als Filmemacher, das ist das Interessante, begegnet man eigentlich ständig Leuten, die einem ihre Geschichte erzählen. Und das ist das Tolle an dem Beruf. Und ja, also ich bin da auch immer ganz offen und sage, alles, was du mir erzählst, landet wahrscheinlich in der Geschichte, aber das hindert eigentlich keinen, mir Sachen zu erzählen oder ja, ist ja dann.
Und dann fließt das ja alles in dieses Drehbuch zu Tage mit Nadira und wir sollten nochmal, glaube ich, die 2 Hauptfiguren etwas einzeln betrachten, weil sie kommen ja aus unterschiedlichen Richtungen. Bleiben wir doch mal bei Nadira, ne? Sie genießt ja durch diesen Reichtum der Familie erstmal viele Freiheiten für eine Frau aus diesem Kulturkreis, könnte man sagen. Sie spricht auch viele Sprachen, ne? Interessiert sich sehr für Kultur und dennoch, wir haben es ja im O-Ton gehört, es ist ein Leben in einem goldenen Käfig, weil so frei, wie es den Anschein hat, ist sie eigentlich nicht, oder?
Nee, natürlich nicht. Also das ist gerade sie würde ja all ihre Privilegien verlieren, wenn sie jetzt sich entscheidet, diese Familie zu verlassen. Und das hat sie auch gar nicht vor, denke ich. Und mir war es auch wichtig, also erzählperspektivisch aus der Perspektive des Fahrers zu erzählen, weil ich bin ja nun mal keine Araberin und das fände ich auch eine Anmaßung, in ihre Welt reinzugehen. Also ich habe sie ganz bewusst mit ihren Geheimnissen auch gelassen und ich glaube, so richtig erfährt man nicht, was sie wirklich denkt. Ist sie wirklich glücklich? Ist sie unglücklich? Ist sie in ihn verliebt oder nicht? Oder spielt sie nur mit ihm? Das bleibt eigentlich, ja, bleibt ihr Geheimnis.
Auch für Daniel, nicht wahr? Er versteht sie auch nicht wirklich. In erster Linie ist es ja ein interessantes Verhältnis, weil für sie ist er ja erstmal ein Diener. Also er fährt sie irgendwo hin. Er ist einer von diesen vielen Bediensteten, wo man das Gefühl hat, sie hat ja so viele. Sie hat nicht nur mit einem Fahrer gesprochen. Aber was sieht sie vielleicht in diesem Daniel? Sie haben die Figur erschaffen, das sollten sie vielleicht ein bisschen zumindest spüren. Also was ist das für sie? Ist das auch ein Spielball oder auch vielleicht, dachte ich mir, auch so eine Art von Halteseil in eine andere Welt, in ein anderes Leben, das sie sich vielleicht doch insgeheim wünschen könnte?
Naja, ich glaube, der ist für sie sehr interessant, weil das ist ein melancholischer Softie, könnte man so sagen, was sie wahrscheinlich selten, solche Männer hat sie selten getroffen, die findet sie spannend, der ist sehr schlau, der hat einen Doktor in Philosophie und hat sich aber entschieden, eben da nicht weiterzumachen und ist auch jemand, der andere nicht dominiert und sich den Erwartungen von anderen eigentlich beugt. Und ich denke, dass sie sich ihm dadurch auch verbunden fühlt, weil sie diese inneren Zwänge, die er eben hat, äußerlich erlebt. Und das führt beide zusammen.
Ja, bei Daniel dachte ich mir so, wie gesagt, da war mal wahrscheinlich eine Karriere als Schriftsteller angedacht oder Philosoph, da alle Möglichkeiten. Und jetzt sitzt er da, so lernen wir ihn ja kennen, im Auto, so ein Leben total passiv, sich selbst bestimmen lassen, seinem Schwiegervater, der ihm den Job gibt. Und ich dachte mir, dieses Auto, wir sind ja häufig im Auto, klarerweise, ist das eine Art Schutzraum für diesen Daniel zur Welt da draußen, der nicht wirklich die Stirn bieten möchte? Ist es auch jemand, der auch Angst hat?
Absolut, die falschen Entscheidungen zu treffen und vielleicht das falsche Leben zu leben. Und ich denke mal, dass er in seiner Lebenskrise aufgehört hat zu fühlen und versucht hat, aber trotzdem da rauszukommen, indem er Entscheidungen trifft und eine Beziehung eingeht, Verantwortung übernimmt für ein Kind, was nicht seins ist, und ein Haus kaufen möchte mit seiner Freundin, um dieser Passivität, in der er feststeckt, auch zu entkommen. Aber trotzdem erlöst ihn das nicht von der inneren Leere. Und erst die Begegnung mit Nadra oder mit Nadira führt ihn wieder so ins Leben zurück, weil er sieht, dass da ein ganz anderer Charakter ist.
Er spricht ja auch ein bisschen Arabisch, was ich einen sehr schönen Einfall fand. Davon geht man vielleicht erstmal nicht aus.
Ja, der ist halt Polyglott und interessiert sich natürlich dafür, was er macht. Und er hat ja auch viel Zeit, ne? Der fährt da mit seinem Auto rum und lernt natürlich auch Arabisch und ein paar Fetzen Russisch sicherlich auch.
Aber was sieht er in ihr? Das ist ja interessant. Sie bei ihm, das konnte ich mir gut vorstellen, aber Daniel, es ist ja nicht das Geld, verrate ich nicht zu viel, es wird ja auch sehr erotisch und sexuell zwischen den beiden schnell, das ist ja irgendwie so ein Drang, man zieht sich an, man will etwas, ist es Freiheit am Ende?
Also Freiheit ist ein Thema, was mich in all meinen Filmen interessiert, und obwohl ich auch nicht genau weiß, was Freiheit dann in der Endkonsequenz ist, und wahrscheinlich findet man das auch nie raus, aber ich glaube, diese innere Freiheit, die sie hat und dass sie mit dieser fröhlichen Rücksichtslosigkeit, mit der sie in die Welt geht, das fasziniert ihn und gefällt ihm. Und ich glaube auch, dass Humor die beiden verbindet.
Ja. Kann man alles sehen, diesen, wie ich finde, auch mysteriösen Film zum Teil. Tage mit Nadira, ab Donnerstag in unseren Kinos, die Regisseurin Josefine Friedecki war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Danke.
Bhutan, dahin geht jetzt unsere Reise, ist ein Filmland, das es noch zu entdecken gilt. Nur selten kommt ein Film aus diesem vor allem buddhistisch geprägten Land im Himalaya zu uns in die Kinos. Und deshalb sollte man ja vielleicht die wenigen Chancen nutzen, wenn es soweit ist. Nächste Woche zum Beispiel, da startet der Film Was will der Lama mit dem Gewehr von Pavo Chonging Dori in unseren Kinos. Die Geschichte kommt ins Rollen, als der König von Bhutan abdanken möchte und plötzlich das Königreich vor den ersten demokratischen Wahlen steht. Doch so richtig, der König will wählen lassen und später also abdanken, die Wahlen finden statt und währenddessen wird ein junger Mönch damit beauftragt, von einem Lama ein Gewehr zu suchen. Was dann alles passiert, ich habe mich ja schon versprochen, das weiß natürlich Anke Lewicke, die das Ganze entwirren wird für mich. Anke, wie legt denn der Regisseur diese Geschichte an? Es ist ja kein großes Drama, nicht wahr? Es ist ja schon eine Satire.
Ja, würde ich sagen. Ich musste auch immer wieder in mich hinein lachen. Und vielleicht musste ich auch ein bisschen so über uns Westler lachen, weil ich habe schon das Gefühl, dass der Film unser Wahlsystem auch ganz gut auf die Schippe nimmt. Also du hast es schon gesagt, 2008 soll es die ersten Wahlen geben und weil keiner weiß, wie gewählt wird, gibt es erstmal Testwahlen und Schauplatz ist so ein abgelegenes Dorf. Da kommen so ein paar Menschen aus der Stadt hin und die erklären dann, was Sache ist.
In 3 Tagen werden wir überall im ganzen Land eine sogenannte Testwahl abhalten. Um es euch leichter zu machen, stellen wir euch dafür 3 fiktive Parteien. Eine gelbe, eine blaue und eine rote Partei. Und ihr wählt einfach die Partei, von der ihr euch das meiste Glück erhofft.
kommt uns doch ein bisschen bekannt vor, Patrick, zu Farben. Ne? Also Rot steht dann für den industriellen Fortschritt, den Aufbruch, Blau für Freiheit und Gleichheit und Gelb für die Erhaltung der traditionellen Werte. Und nicht nur, dass man sich für eine Farbe entscheiden muss, sondern man muss sich ja auch erstmal für die Wahl registrieren lassen. Deshalb sein Geburtsdatum angeben. Ja, das sagt dann einer Hase, weil er weiß nur, dass er im Jahr des chinesischen Horoskop des Hasens geboren ist, aber kein genaues Datum. Dann fragt man sich ja, braucht man zum Glück wirklich eigentlich unser Geburtstagsdatum? Ja, dann gibt es eben gleichzeitig, das hast du schon gesagt, die Geschichte des Meistermönchs, ja, der eben seinen Meisterschüler beauftragt, Gewehre für eine Zeremonie zu besorgen, weil durch diese Wahlen ist jetzt Unruhe in das Dorf gekommen und er will diese Unruhe wieder ein bisschen runterkochen. Und die Wahlen sollen aber auch überall übertragen werden. BBC, CNN und Al Jazeera.
Ja, ja, die ganze Welt blickt dann auf Bhutan. Ein Land, ich habe es ja schon erwähnt, den Himalaya assoziiert man ja vielleicht so ein bisschen mit diesem Land. Und in dem Moment für das Kino ja wichtig Landschaft, Landschaft und Orte. Dinge zeigen, die vielleicht größer sind als so ein Stadtpanorama aus New York, nicht wahr?
Ja, es gibt hier auf alle Fälle mal angenehmerweise keine Postkartenästhetik. Also es ist auch nicht so Werbefilm für irgendeinen Tourismusverband, sondern wir sehen so richtig, wie in dieser Landschaft gelebt, gearbeitet und geliebt wird. Man durchquert sie zu Fuß mit dem Motorrad, man geht in diese Innenräume rein, auch immer wieder in eine Kneipe. Und zu Beginn des Films steht ja im Vorspann, ja, Bhutan hat sich geöffnet, es gibt jetzt zum Beispiel Internet, aber überhaupt auch westliche Produkte, dann bestellt man eben eine braune Flüssigkeit. Wir kennen natürlich alle diese bekannte Flasche. Und es läuft dann auf einmal im Fernsehen ein Trailer von James Bond. Und dann sitzen sie da alle und fragen sich, ja, das ist es jetzt gewesen. Also das kommt aus dem Westen. Und dennoch, auch wenn das alles so geerdet ist, gibt es eigentlich doch zu spüren, dass die Bewohner, Bewohnerinnen einen besonderen Blick auf diese Landschaft haben. Also da steht ja auf so einem Hügel eine Stuba und wenn der Meistermönch da immer wieder hochgeht, geht er da immer so dreimal rum. Das ist wohl so ein Ritual und es hat ja sicher auch eine besondere Bedeutung, dass der Lama ganz weit oben, also schon fast in den Wolken lebt.
Es ist ja auch ein Film, der mit Bildern arbeitet, die vielleicht auch gegensätzlich sind. Allein schon der Titel, nicht wahr? Der Lama, der buddhistische Mönch, man assoziiert das mit Frieden, mit Friedlichkeit und dann das Gewehr, die Gewalt, nicht wahr? Das sind so Dinge, die im ersten Moment vielleicht gar nicht zusammenpassen. Überhaupt ist das ja immer so eine Gratwanderung, nicht wahr? Für Filme aus dem Bhutan, es gibt sie nicht zu viele, ne? Zwei, drei haben wir ja gesehen. Auch für die Regisseure ist das bestimmt nicht so leicht. Zum einen wollen sie uns diese Berglandschaft, die wir assoziieren, die du beschrieben hast, uns geben, nicht wahr? Auf der anderen Seite muss man ja aufpassen, dass man vielleicht nicht so ethnografisch oder auch folkloristisch wird,
ja,
am Ende.
Ja, klar. Manchmal ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, oh, die Geschichte ist nur dazu da für die Schauwerte. Und dann wird es eben so sehr leicht folkloristisch. Aber weil man hier auch so in die Innenräume reinkommt, merkt man eben auch, dass diese traditionelle Kleidung der Männer, das sind so, ja, schöne Bademäntel, würde ich mal sagen, dass sie sehr praktisch sind, wenn man sich auf den Boden setzen muss. Das finde ich schon ganz gut. Und es wird natürlich in diesen Filmen auch immer mit den Gegensätzen Tradition und Moderne gespielt. Das hat der Regisseur hier auch in seinem ersten Film gemacht, Lunana, das Glück liegt im Himalaya. Da geht es so um einen jungen Lehrer, der in der Stadt lebt, internetsüchtig ist und deshalb wird er zur Strafe in die hinterste Pampa gesetzt. Und da lernt er so traditionelle Gesänge kennen, die dann wieder mit der Landschaft verbunden sind. Und da fühlt er sich auf einmal so heimisch. Und dann ist eben die Frage, kann man sich nicht auch irgendwo heimisch fühlen, verwurzelt sein und trotzdem ins Internet schauen, in den Aufbruch gehen, in die Moderne? Und genau diese Frage verhandelt ja jetzt der neue Film des Regisseurs.
Die Kinoleinwand ist ja entweder Spiegel, wo wir uns selber erkennen, oder im Fenster, wo wir etwas sehen, was fremd ist. Könnten wir nicht sagen, dass was will der Lama mit dem Gewehr, also so der Filmtitel, nicht in diesem Sinne eher das Fenster ist in eine Welt, die für uns zumindest hier jetzt fremd ist?
Ja, ich finde das ganz schön, weil der Film hat so eine buddhistische Grundhaltung, auch so einen meditativen Rhythmus und trotzdem spürt man eben die Unruhe. Und er ist ja auch so eine Art Selbstvergewisserung. Also das ist jetzt 2008 waren die Wahlen. Wie war es damals? Wie schaut es einfach heute aus? Wie verhält es sich mit der Tradition und der Moderne? Und ich finde das ganz interessant, wie dann eigentlich der Wahlausgang ist.
Die Testwahl lief sehr gut. Wir hatten eine Wahlbeteiligung von knapp 98%.
Das gibt's ja nicht. Das ist ein historischer Moment. Warten Sie, Wieso haben fast alle nur gelb gewählt? Sehen Sie doch mal.
Ja, wie es aussieht, hat die gelbe Partei anscheinend über 95%.
Ja, die Tradition hat gewonnen, deren Werte ja gerade herausgefordert worden sind. Davon erzählt der Film von einem Land im Um- und Aufbruch ganz unmittelbar authentisch und auch sehr amüsant.
Sagt Anke Lewicke über Was will der Lama mit dem Gewehr? Ein ganz besonderer Film aus dem Bhutan ab Donnerstag in unseren Kinos. Gestern wurden die Olympischen Spiele von Paris feierlich eröffnet und natürlich war auch Kinothema bei dieser Eröffnung. Es gab Zitate zu den Gebrüdern Lumière, zu Georges Méliès, die Franzosen lieben das Kino und selbst die Minions hatten einen Auftritt. Überhaupt jetzt, wo der Sport quasi das Kino in Frankreich mal verdrängt, wollen wir auf einen Film hinweisen, wo das Sportliche sich mit dem Politischen verbindet. Der Spielfilm heißt Tatami und es geht um eine iranische Judoka, die kurz davor steht, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Doch als dann sich abzeichnet, dass eventuell eine Israelin ihre Gegnerin werden könnte, schaltet sich das iranische Regime ein. Tatami ist ein Film, der die aktuelle geopolitische Lage spiegelt und auch deshalb zurzeit mit Preisen überhäuft wird. Hinter der Kamera stehen ein Israeli und eine Iranerin. Oscar-Preisträger Guy Nativ arbeitet mit der Schauspielerin Zaha Amir Ibrahimi. Eine Revolution, wenn man das so sieht, das ist das erste iranisch-israelische Regiepaar. Julia Baskira hat mit dem Regisseur Guy Nativ gesprochen. Über dessen außergewöhnliches Filmprojekt stellt uns seine Karriere und sein neuestes Werk Tatami vor.
Ein Raum ohne Fenster, ein Bild ohne Farbe und darin zwei Frauen, die sich in einem Judo-Wettkampf befinden. Ein Ringen um den Sieg, aber auch, so erzählt es der Film Tatami, ein Ringen um Freiheit.
Ich bin hierher gekommen, um zu gewinnen.
So eng wie das quadratische Bildformat die Filmfiguren zusammenpresst, so beklemmend ist für Leila ihr Kopftuch, das sie im Kampf tragen muss. Es belastet sie, schnürt ihr die sprichwörtliche Luft zum Atmen ab. Mit einem immer schneller werdenden Schnitt und verwackelten Schwarz-Weiß-Aufnahmen wird Leilas Panikattacke visualisiert, ihre immer kürzer werdende Atmung, bis Leila trotz der Aufpasser des iranischen Regimes mit letzter Kraft beschließt, ihr Kopftuch herunterzureißen und mit wallendem, offenem Haar weiterzukämpfen. Tatami ist die erste Co-Regie des israelischen Filmemachers Guy Nativ, der die Geschichte über eine iranische Sportlerin auch nur mit einer Iranerin drehen wollte. Nachdem Nativ die Schauspielerin Zaha Amir Ibrahimi im preisgekrönten Thriller Holy Spider gesehen hatte, so erzählt der Filmemacher, fragte er bei ihr an und sie sagte zu.
We always said that the regime does not want us to meet and to be friends and to be collaborations.
Nur das Regime will nicht, dass wir zusammenarbeiten, befreundet sind. Wir wollten das sofort. Mit unserer Zusammenarbeit ist uns genau das gelungen, was mit allen Mitteln vermieden werden soll. Ich denke, dass diese israelisch-iranische Koproduktion sicher zu den ersten ihrer Art zählt.
Politisch aufgeladene Themen wie in Tatami sind mittlerweile die Spezialität des israelischen Regisseurs Guy Nativ. Schon für seinen Kurzfilm Skin, der sich mit rassistischer Gewalt in der amerikanischen Neonazi-Szene auseinandersetzt, erhielt er gemeinsam mit seiner Frau und Produzentin Jamie Ray Newman 2018 einen Oscar. Dieser Erfolg öffnete ihm die Türen in Hollywood. Noch im selben Jahr wurde eine Langfilmfassung des Stoffs vom renommierten Indie-Studio A24 realisiert. Zu diesem Zeitpunkt lebte der 1973 in Tel Aviv geborene Filmemacher bereits seit einigen Jahren in den USA.
Heute Mittag haben die ägyptische und die syrische Armee eine Offensive gegen unser Land gestartet.
Geprägt von der eigenen Kindheit und der Geschichte seiner Eltern, die den Holocaust überlebten, reist Nativ mit seiner ebenfalls derzeit im Kino laufenden Arbeit Golda ins Jahr 1973, als die damalige israelische Premierministerin während des Yom Kippur-Kriegs am Wendepunkt ihrer Karriere stand.
I think this movie is almost like a magnifying glass.
Dieser Film richtet wie ein Vergrößerungsglas unsere Aufmerksamkeit auf das Innenleben von Golda. Sie war eine geistreiche, interessante Frau, die aus den USA nach Israel kam und eine andere Mentalität hatte. Sie wusste, wie man mit den mächtigen Männern dieser Welt umgeht, hatte gleichzeitig auch problematische Standpunkte und viele Fehler. Aber anders als in der heutigen israelischen Politik übernahm sie Verantwortung und trat zurück. Über diese Geschichte zu sprechen, war mir schon lange ein großes Anliegen, weil sie immer unter den Teppich gekehrt wurde. obwohl sie alle Israelis geprägt hat, auch mich und mein Filmschaffen.
Drückende Stille, schwere Möbel, dunkle Wandfarben, dichter Rauch. In Golda vermitteln die Kulissen das Gefühl eines Gefängnisses. Genauso wie in Tatami die Räumlichkeiten der Judo-Wettkampfhallen ohne Fenster und Farben, nur in monochromer Melancholie eingefangen werden. Im Gewand eines Psychothrillers erzählt Tatami 24 Stunden aus dem Leben der Hauptfigur Leila, einer hochtalentierten Judoka, die kurz vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft steht. Ihre letzte Gegnerin könnte allerdings aus Israel stammen. Das iranische Regime drängt Leila und ihre Trainerin daraufhin zur sofortigen Abreise vom Turnier.
Sie wollen, dass wir uns aus dem Wettbewerb zurückziehen.
Weder werde ich absichtlich einen Kampf verlieren, noch täusche ich irgendeine Verletzung vor.
Das war kein Vorschlag.
Damit zeichnen Gaina Tief und Samia Ebrahimi das Porträt einer selbstbewussten, aber auch zerrissenen jungen iranischen Generation, die sich vom Regime nicht unterdrücken lassen möchte. Eine Generation, die hier in Israel keinen Todfeind sieht, sondern eine sportliche Kameradin. Das ist die Utopie, die das israelisch-iranische Regie-Duo mutig in Kinobilder fasst. Die Kunst von Natif und Ebrahimi liegt darin, dass sie die Botschaft ihrer Arbeit nicht zum einzigen Spektakel eines Films werden lassen, sondern zum stillen Architekten einer gerechteren Welt.
Tatami, dieser ganz besondere Sportfilm, kommt Donnerstag in unsere Kinos. Kein Kinosommer ohne die obligatorisch entzückende französische Filmkomödie. Dieses Jahr handelt es sich dabei um Liebesbriefe aus Nizza von Yvon Calberac. Darin geht es um François und Annie. Sie sind seit über 40 Jahren verheiratet. Sie haben Kinder, Enkel, sind wohlhabend. Alles ist gut, bis François auf dem Dachboden eines Tages Briefe findet, die Annies Affäre von vor 40 Jahren offenbaren. Das ist ein Schock für den pensionierten Offizier, der seinen Rivalen von damals in Nizza aufspüren will und sich rächen möchte. Regisseur Yvon Calberac erzählt so von veralteten Männerbildern, Treue und Eifersucht im hohen Alter. Und das alles ist noch besetzt mit sehr genialen Darstellern, mit André Dusselier und Sabine Onzema in den Hauptrollen. Ich konnte mit Regisseur Calberac vor der Sendung sprechen und habe ihn zunächst auf den französischen Titel des Films angesprochen, N'avu jamais, also niemals gestehen. Ein sehr doppeldeutiger Titel, der ja zum Lügen animiert, wenn der Film doch eine Ehe zeigt, die fast an einer Wahrheit zerbricht.
Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que le film montre une révélation au début qui va.
Am Anfang des Films erfahren wir etwas. Ein Geheimnis wird offenbart. Es zeigt sich, dass ein Ehepaar, was 50 Jahre lang zusammenlebt, 40 Jahre vorher ein Ehebruch stattgefunden hat. Und das haut dieses Paar einfach nochmal um. Die gesamte Paarbeziehung wird wirklich auf die Probe gestellt.
Va complètement bouleverser ce couple et lancer cette histoire qui est une pure comédie d'ailleurs.
Es geht ja zentral auch um das Gefühl der Eifersucht. Und im Kino ist Eifersucht vor allem erstmal eine Geschichte für junge Paare. Jetzt haben wir es hier mit zwei Menschen zu tun, die über 70 sind. Wie unterscheidet sich Eifersucht bei Menschen über 70 von jungen Menschen?
Ich glaube, dass diese Form der Eifersucht auf der einen Seite viel berührender ist, aber auch komischer. Aber
als François erfährt, dass er betrogen worden ist, wird er ja quasi fast zum Teenager. Er möchte seinem Konkurrenten die Fresse polieren, er will da rausfahren. Also ist es ein Gefühl, das auch wieder jung macht.
Ich glaube, Liebe ist irgendwo alterslos. Also unsere Körper altern, aber unser Herz eigentlich nicht. Das bleibt immer jugendlich. Und was der Film zeigen will, ist, man kann sich in jedem Alter verlieben, man kann sich in jedem Alter betrügen, man kann sich in jedem Alter wieder neu verlieben und verraten. Das Alter spielt da keine Rolle.
C'est l'originalité de ce film, je crois.
François ist ja sowieso als Typ so interessant, ein emeritierter Militär, der zum Geburtstag seiner Frau Happy Birthday auf die Melodie der Marseillaise singt. Ist das so ein Typ Mann, der den Kontakt mit der Zeit irgendwann verloren hat?
Tritt einfach für alte Werte ein. Seine ganze Lebensauffassung basiert auf alten Lebensmodellen. Und er steht ein für Prinzipien, für Werte. Und er versteht die Spielregeln dieser modernen Welt irgendwo nicht mehr. Er hat immer für etwas gestanden, was einem irgendwie eine Art von Sicherheit gibt. Und nun plötzlich entdeckt er, dass es Menschen gibt, die leben polyamoröse Liebe aus. Es gibt andere andere, die eine andere Sexualität, ohne zu viel zu verraten, ausleben. Und das verstört ihn erstmal alles. Und dieser Schock zwischen diesen alten Werten und dieser neuen Realität, das ist natürlich ein Stoff für Komik.
Die ist Source de beaucoup de Comédie.
Das stimmt. Es ist auch eine Komödie, wie die Amerikaner sagen würde, eine Komödie des Remarriage, also ein Ehepaar, das sich am Ende quasi wieder verheiraten wird. Waren denn für Sie, auch für den Humor des Films, so amerikanische Screwball-Komödien vielleicht auch ein Vorbild?
J'ai pas vraiment de modèle américain, mais.
Ja, es gab mal diese Komödie mit Jack Nicholson und Diane Keaton, die dann auch schon ein älteres Paar spielen und dann vielleicht Meet the Parents. Das sind sie aber auch vielleicht. Ansonsten war es mir einfach sehr wichtig, verschiedenste Formen der Komik hier auszuprobieren. Eben, es gibt Situationskomik, es gibt Dialogkomik, es gibt Klamauk, es gibt die Burleske, es gibt einen Hund. Also, der spricht damit auch mehrere Generationen an, auch eine jüngere Generation, auch wenn es ja in erster Linie um ältere Menschen geht. Aber das war für mich wichtig, so eine Art Komödien-Genre-Mix zu machen. Und ja, französische und amerikanische Filme haben da eine kleine Rolle bei gespielt.
Das stimmt. Und trotzdem haben Sie auch Platz zwischen diesen unterschiedlichen humoristischen Einlagen auch für ernsthafte Themen. Ich dachte mir, es ist auch ein Film darüber, wie Eltern von ihren Kindern Dinge erwarten und wie das auch manchmal auch ein Akt der Gewalt sein kann für diese Kinder, eben nicht ihr Leben so zu leben, wie sie wollen, sondern irgendwie für den Vater. Da ist ja François so eine wunderbare Figur. Er hat ja drei Kinder, die sehr unterschiedlich darauf reagieren und sie haben letztendlich das Leben immer so geführt, wie er es wollte.
Oui, oui, parce que c'est vrai que les personnalités rigides, comme le François.
Ja, das ist wohl so, dass wenn jemand sehr rigide ist, wie dieser François, dann hat er eben diese sehr präzisen und sehr konkreten Vorstellungen. Eltern möchten schon, dass die Kinder einem ähneln oder den Eltern ähneln. Und sie haben große Schwierigkeiten damit, wenn die Kinder dann wirklich ganz anders sind. Und das spielt unterschwellig hier eine starke Rolle in dem Film, obwohl das natürlich immer eine Komödie bleibt. Aber dieses Ernsthafte, was geben wir weiter an unsere Kinder, was erwarten die Kinder von den Eltern? Also diese ganzen Fragen, die haben mich wirklich auch beschäftigt.
Parents, ce qu'on donne à nos enfants, tous ces thèmes-là, et je trouve qu'ils sont, ils sont très importants dans la vie.
Das ist ja interessant, weil François irgendwann auch konfrontiert wird durch die Kunst mit seinen Taten. Ja, der jüngste Sohn ist ein Puppenspieler und das nimmt er gar nicht ernst. Wieso wollten Sie den jüngsten Sohn zum Puppenspieler machen? Das ist so eine wunderbare Idee, ob Kunst auch Menschen wie François verändern kann, oder?
Oui, je pense qu'effectivement l'art peut nous faire changer, peut nous sensibiliser.
Ja, Kunst sensibilisiert Menschen und hat eben etwas sehr Berührendes und es vermenschlicht ja auch diese Hauptfigur von François. Der wird ja menschlicher im Verlauf des Films und er hat ja am Anfang in der Tat diese Leidenschaft und diesen Beruf seines Sohnes Puppenspieler oder Marionettist zu sein nicht ernst genommen und dann wird er quasi gezwungen, sich eine Aufführung anzuschauen und das macht was mit ihm. Und ich glaube, sagt Ivan, dass wie ich klein war und Filme entdeckt habe oder Theaterstücke entdeckt habe, das öffnet einem die Augen, das öffnet einem auch die Welt. Und sicher ist es wichtig, dass wir Berufen nachgehen, dass wir im Büro arbeiten, dass wir einen Job haben. Aber was uns wirklich berührt oder wovon wir mehr mitnehmen, das sind Gedichte, das sind Bücher, das sind Theaterstücke, das sind Filme, die hinterlassen etwas in uns. Und das ist das, was uns hilft beim Leben.
Ja,
in Frankreich ist der Film sehr erfolgreich und die Leute lachen viel und gerade in der heutigen Welt, wo es nicht allzu viel Freude gibt, das ist schon was und das verändert dann auch was.
Das ist sehr interessant, wenn Sie sagen, dass François menschlicher wird im Verlauf des Films. Was passiert denn mit seiner Frau Annie? Die ist ja am Anfang sehr offen, aber auch sie hatte ich das Gefühl, auch sie muss eine Art von Wandlung durch den Film letztendlich erleben.
Absolument, le personnage d'Annie est très complexe et c'est une femme plus libre.
Ja, sie ist eine sehr viel komplexere Figur, sie ist sehr viel freier und sie hat auch den Mut, den ehemaligen Liebhaber, diese Geschichte ist 40 Jahre zurück, nochmal neu zu treffen und der versucht sie auch wieder neu zu verführen. Und das hinterfragt natürlich einiges. Hat sie sich damals vor 40 Jahren richtig entschieden? Und sie steht erneut vor dieser Wahl. Und welche Wahl wird sie treffen? Wird sie die Wahl wiederholen oder vielleicht eine neue Wahl treffen? Das ist hier die spannende Frage.
Elle va être interrogée dans... Parce que c'est 40 ans plus tôt, elle a fait un choix, et là, elle est de nouveau face à ce choix. Et elle doit le refaire ou faire le choix inverse.
Ich muss abschließend natürlich fragen, das Ehepaar, das hier gespielt wird von André Dussolier und Sabine Anzema, das ist ja so ein Standardcast im französischen Kino. Ich glaube, zum 12. Mal spielen sie ein Ehepaar im französischen Film. Was macht die beiden für sie eigentlich aus? Muss man mit ihnen gar nicht mehr so viel eine Ehedynamik erarbeiten, weil sie das ja schon so häufig im französischen Kino gespielt haben?
Ils avaient jamais joué ça. Ils avaient jamais joué cette situation.
Das hatten sie noch nie gespielt. Also sie hatten noch nie ein Paar gespielt, das sich zankt, das sich betrogen hat. Aber die beiden haben natürlich diese Glaubwürdigkeit. Man nimmt ihnen das alles sofort ab. Und das Spannende hier ist ja, dass der François nach über 50 Jahren seine Frau immer noch sehr, sehr liebt und sehr, sehr leidenschaftlich liebt. Und man glaubt ihm das. Und man glaubt auch Azema das. Und das ist es eben auf... ja, was das Besondere hier ausmacht, weil er ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur verletzter Stolz, seine Liebe ist auch verletzt. Und von daher diese Kraft, die eben dahinter steckt, und dann sind das eben geniale Komiker und die bringen einfach die Komödie ideal rüber.
Et en même temps, une comédie, parce que c'est des acteurs géniaux en comédie, c'est des génies de la comédie.
Regisseur Yvon Kalberach sprach mit mir über seinen Spielfilm Liebesbriefe aus Nizza, zu sehen ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und vielen Dank an Jörg Taschmann für die tolle Übersetzung. Es gab Zeiten, in denen liefen Stummfilme noch abends im Hauptprogramm der Öffentlich-Rechtlichen. Das ist lange vorbei. Aber es gibt noch Kinos und Festivals, die Stummfilmprogramme zeigen. Im August jetzt zum Beispiel, da finden die internationalen Stummfilmtage Bonner Sommerkino statt, die diese Woche auch mit dem Deutschen Stummfilmpreis ausgezeichnet wurden. Auf der Kinoleinwand mit Live-Musikbegleitung finden Stummfilme immer noch ein großes Publikum und laufen sehr häufig vor ausverkauften Häusern. Aber ausgerechnet jetzt kürzt die Bundesregierung die Gelder für den Erhalt des frühen Filmerbes. In der Filmszene ist man geschockt. Christian Berndt über die Faszination des Stummfilms und die Sorgen um sein Überleben.
Ein Jahrmarktkarussell dreht sich in irrwitzigem Tempo. Parallel dazu sieht man eine Maschine stampfen, dann wieder dreht sich im gleichen Rhythmus das Gesicht einer Frau mit Bubikopf. Mit seinem Kurzfilm Ballet Mécanique hat der französische Avantgarde-Künstler Fernand Léger 1924 der experimentellen Filmkunst den Weg mitbereitet. Der Film eröffnet die internationalen Stummfilmtage Bonner Sommerkino und zeigt, so Kurator Oliver Henley, wie weit bereits der Stummfilm in seiner künstlerischen und technischen Entwicklung war.
Es gibt vieles aus dieser Zeit. Unglaublich extrem modern, selbst 100 Jahre später. Neue Techniken wie zum Beispiel Überblendung oder die Kombination aus Animation und Realfilm. Da ist extrem viel an Entwicklung in diesen ersten Dekaden der Filmgeschichte passiert. Mit einer Geschwindigkeit ein Level erreicht, das mit heutigen Filmen durchaus konkurrieren könnte.
Zu sehen ist auf dem Festival auch das surrealistische Meisterwerk Ein andalusischer Hund von Luis Buñuel und Salvador Dalí. Zwei Filme pro Abend werden gezeigt, die thematisch miteinander verbunden sind.
Wir haben am zweiten Tag des Festivals einen japanischen Stummfilm und einen deutschen Film eines dänischen Regisseurs. Das eine ist ein Melodram, das andere eine Komödie. Was die zwei Filme verbindet, ist, dass eine Figur im Film blind ist.
Das Festival feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen und sein 30-jähriges Jubiläum als reines Stummfilmfestival. Stummfilme sind heute einem breiten Publikum schwerer zu vermitteln als früher. Aus dem Fernsehen sind sie, abgesehen vom Kultursender Arte, verschwunden. Aber auf Festivals und in Kinos mit Live-Musik laufen Stummfilme hervorragend.
So ist eine Stummfilmvorführung eigentlich nicht ganz vergleichbar mit einem normalen Kinoveranstaltung, sondern vielmehr mit einem Konzert, ne, oder Oper.
Die Bonner Stummfilmtage wurden jetzt mit dem Deutschen Stummfilmpreis ausgezeichnet. Verliehen wird er vom Stummfilmmagazin, dessen Herausgeber Frank Heuer den Preis für die Bonner Stummfilmtage hoch verdient findet.
An 11 Abenden kommen da 1000 Menschen zusammen und schauen begeistert Stummfilm mit Live-Musik. Und das ganz Besondere ist, dass es ein herausragend kuratiertes Programm hat. Es werden immer wieder die großen Klassiker natürlich gezeigt, aber es gibt immer wieder Juwelen, die man sonst kaum zu sehen bekommt, aus Archiven der ganzen Welt und die oftmals in herausragenden Restaurierungen, und wo es gut sein kann, dass man die dann danach auch nie wieder sieht.
Filme wie zum Beispiel Shooting Stars von 1927.
Das Besondere an dem Film ist, dass er im Stummfilmmilieu spielt. Also er zeigt Stummfilmstars bei der Arbeit. Das ist natürlich schon toll, weil man im Film hinter die Kulissen der Stummfilmproduktion schauen kann.
Einerseits meint Heuer, gibt es heute eine viel größere Verfügbarkeit von Stummfilmen als früher. Man kann sie auf YouTube sehen und Archive oder Filmmuseen stellen sie online. Aber das ist nur ein Bruchteil von dem, was überhaupt aus der Stummfilmzeit erhalten ist. Nach und nach werden die Filmbestände restauriert und ein Teil wird digitalisiert, um das Filmerbe nicht nur zu bewahren, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nur noch wenige Kinos können überhaupt 35mm Filme abspielen. Im letzten Jahrzehnt entstand der Plan, so Christiane von Walert, Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, das deutsche Filmerbe zu digitalisieren.
Dann gab es ein Gutachten, das hat Wunder gewirkt. Die haben gesagt, Leute, wenn ihr in Deutschland euer historisches Filmerbe sozusagen nur den Kernbestand digitalisieren wollt, braucht ihr 100 Millionen. Und deshalb ist das Filmerbeförderprogramm 2019 für 10 Jahre festgeschrieben worden. Jedes Jahr 10 Millionen ergibt zusammen 100 Millionen. Ein Drittel kommt jeweils vom Bund, ein Drittel kommt von den Ländern und ein Drittel kommt aus FFA-Mitteln.
Seit 2019 wurden über 1000 Filme digitalisiert, doch kürzlich folgte der Schock. Einige Länder haben ihren Ausstieg aus dem Programm erklärt.
Und jetzt ist sozusagen im laufenden Betrieb der Bundesanteil für eine Ausschüttung gestrichen worden. Und man geht davon aus, dass insgesamt in 2025 diese 10 Millionen, die sozusagen festgeschrieben waren bis 2029, ab nächstem Jahr um ein Drittel reduziert werden.
Das bedeutet, in Zukunft wird ein wesentlich geringerer Teil des Filmerbes digitalisiert werden. Das ist umso trauriger, als dass die Omnipräsenz der Bilder heutzutage auch wieder Interesse für alte Filme weckt, erzählt Oliver Henley. Filmrestaurator ist mittlerweile ein begehrter Job, gerade bei Jüngeren. Und immer noch gibt es Entdeckungen bisher verschollener Stummfilme. Diese Filme zu sehen, wird für ein interessiertes Publikum angesichts der geplanten Kürzungen für die Digitalisierung jetzt noch schwerer.
Das deutsche Kino, auch das Filmerbe und das Geld, das beschäftigt uns auch nächste Woche hier in Vollbild. Für heute war's das aber. Mehr Kino im Radio dann in 7 Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.